Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Ich möchte heute über das Hohlkreuz und den Rundrücken sprechen, generell über den Reiterrücken und wie er dein Pferd, aber auch dich beeinflusst und vor allen Dingen, was sind wirklich die darunter liegenden Ursachen, die dir Rückenprobleme machen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zum Embodied Riding Podcast. Hier geht es um Themen, die in der Tiefe bewegen und das Potenzial haben, dein Reiterleben körperlich, mental und emotional für immer zu verändern. Klar, herzlich und durchdacht für dich und dein Pferd. Ich habe Rücken. Das ist, glaube ich, jedem schon mal passiert, dass er aufgewacht ist oder auch so während des Tages oder vielleicht auch beim Reiten gemerkt hat, der Rücken tut irgendwie an weh zu tun. Nun ist es so, dass das eigentlich erst am Ende passiert, dass Schmerz kreiert wird vom Gehirn. Davor passieren ganz viele andere Dinge. Und die Frage ist eben, hast du es eher mit so ISG-Blockaden zu tun? Ist dein Rücken einfach fest und steif und die Wirbelsäule arbeitet nicht mehr so richtig als Kette zusammen? Hast du ein Hohlkreuz und dadurch auch Überlastung in bestimmten Bereichen? Oder hast du es mit dem Rundrücken zu tun? All diese Dinge beeinflussen dein Pferd. Denn wenn du fest bist, überträgt sich diese Festigkeit auf dein Pferd. Ja, das geht ganz schnell. Das merken wir oft auch. Ja, auch nicht nur im Rücken, sondern auch wenn wir in anderen Körperbereichen fest werden, werden wir fest, wird das Pferd fest. Das gilt es letztendlich ja zu verhindern, weil wir ja immer die Natürlichkeit der Bewegung des Pferdes fördern, unterstützen wollen und vor allem nicht stören wollen. Im zweiten Punkt ist es so, wenn dein Rücken irgendwie nicht ganz okay ist, kann ja auch sein, dass du schief bist in der Wirbelsäule, dass du schief bist in der Taille, dass du einknickst, dann führt das immer dazu, dass deine Gewichtshilfen ungleich verteilt sind. Und diese ungleiche Verteilung, die macht zwei Dinge. Einmal kann sie dazu führen, dass dein Pferd sich neu verspannt, weil es so eine Art ungleich gepackten Rucksack tragen muss, wenn du dir das mal so vorstellst auf deinem Rücken, wie das wäre, wenn du irgendwie auf der einen Seite so eine 1,5 Liter Flasche Wasser noch rangehängt hast, auf der anderen Seite nicht, dann geht das vielleicht die ersten Meter gut, aber irgendwann wirst du richtig merken, wie dein Körper dagegen anarbeiten muss. Und je nachdem, wie fit du bist, kannst du das ein bisschen länger ausgleichen oder eben auch nicht. Das heißt, wenn wir ja schief sitzen, oder auch eine Festigkeit in der Wirbelsäule haben, die vielleicht eher so einseitig ist, dann führt es immer dazu, dass unsere Gewichtshilfen auch nicht richtig flüstern können, so könnte man vielleicht sagen. Also wenn die Basis eben schon nicht ausgeglichen neutral ist, was ja wichtig wäre, um zu flüstern, dass es davor eine Art Stille gibt, wenn du jetzt schon eine Schieflage hast, der Gewichtshilfen und überhaupt der Gewichtsverteilung, dann ja, kannst du im Zweifel auch gar nicht deine Sitzbeinhöcker so richtig gut ansteuern. Also mach das ganz, ganz viel mit deinem Pferd und es kann sein, dass dein Pferd dadurch sogar schief wird. Es gibt aber noch ein ganz anderes Thema. Wenn dein Rücken nun fest ist, überträgt sich im Zweifel nicht nur diese Festigkeit auf dein Pferd, sondern das Pferd macht auch die Erfahrung, dass der Weg nach oben durch den Rücken in den Reiterkörper nicht frei ist. Man spricht da manchmal auch von so einem harten Sitz, wo das Pferd eben eher versucht, von wegzuschwingen, als da hinzuschwingen oder reinzuschwingen. Unser Ziel, ganz klar beim Reiten, ist aber ja, dass das Pferd in uns hineinschwingt, dass wirklich, ja, wir so eine Art Gefühl von atmendem Rücken haben, dass das Pferd da viel, viel ins Vertrauen geht, viel in die Körperkompetenz und wirklich, ja, durch den Rücken nach oben schwingt. Wenn wir aber fest sind oder schief sind, Blockaden haben oder aber eben nicht so gut übereinander aufgebaut sind, wie das bei einem Hohlkreuz oder einem Rundrücken ist, dann wird es fürs Pferd schwierig. Natürlich aber nicht nur fürs Pferd, denn mit dem Hohlkreuz ist auch deine Hilfengebung erschwert. Das heißt, ein Abkippen des Beckens oder ein Sinken lassen des Steißbeins, um vielleicht sowas wie eine halbe Parade, ein Rebalance vorzubereiten, so ein bisschen einzusitzen, zu sagen, ho, 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 ich möchte jetzt ein bisschen langsamer oder ich möchte versammelter oder ich möchte gleich einen Übergang nach unten irgendwie reiten. Also jegliche Bewegung, wenn du im Hohlkreuz sitzt, die, ich nenne das immer eine 6-Uhr-Bewegung, wo das Steißbein sozusagen nach hinten unten kippt, wie so ein Anker, den man einmal so wirft, wird schwer. Weil dein Becken ist ja schon so krass in das Hohlkreuz gekippt, dass der Weg Richtung 6 Uhr, 6 Uhr, da würde auch der Bauchnabel dann so nach innen im Prinzip reinfallen. Um vielleicht ein ganz einfaches Bild zu verwenden, es wäre ein bisschen so eine gefühlte Bewegung wie ein Hund, der friert und den Po so ein bisschen einzieht. Oder im Centered Riding sagt man ein Krokodil, was sozusagen den Schwanz unten durch so ein bisschen reinzieht, ein ähnliches Bild. Wobei, was ich bei dem Bild nicht mag, dass man ganz schnell, finde ich, so in das Anspannen der Pobacken kommt, um das auszulösen, ne, der frierende Hund. Aber die Pobacken sollen ja locker sein. Das heißt also, das Bild an sich ist gut von der Bewegung her, aber tatsächlich nicht von der Muskelaktivität. Das heißt, denke an einen frierenden Hund, ohne dabei den Po anzuspannen. Und wirklich nur über das Becken zu arbeiten. Also versuch tatsächlich nur die Muskeln anzusteuern, die dein Becken bewegen. Also, und so dass die ganz großen Muskeln, vor allen Dingen eben auch die Po-Muskeln, locker bleiben können. Weil was sonst passiert ist, dass wir uns in der Hilfe, die ja eigentlich zentrierend wirken soll, im Sinne auch von ruhiger, vielleicht eben auch Übergang nach hinten, unten, dass wir uns so verspannen, dass wir übers Pferd kommen. Weil wenn du den Po anspannst, drückst du dich im Prinzip im Schwerpunkt nach oben, weil mit Po-Anspannung oft auch eine Oberschenkelspannung einhergeht. Und zack, ist dein Schwerpunkt irgendwo in der Brust und nicht mehr tief im Becken. Und das ist genau falsch. Also genau verkehrt herum. Wir wollen ja den Schwerpunkt im Becken haben, damit wir dann dieses Gefühl haben, vielleicht eben von zentriert seinem Übergang, dem Pferd auch da so ein bisschen über den Körper kommunizieren, dass es jetzt darum geht, so ein bisschen die Dinge einzusammeln, vielleicht auch in die Versammlung zu gehen, je nachdem, was du tust. Das heißt, frierender Hund, ohne den Po zu verspannen, das ist schwierig, wenn du von der Neutralposition schon in der Hohlkreuzposition bist. Dann ist ja dein Weg zum frierenden Hund viel weiter. Das heißt, wenn du ein Hohlkreuz hast, musst du erstmal daran arbeiten, dass dein Becken und dein unterer Rücken eine normalere, neutralere Stellung bekommt. Sonst wirst du in der Hilfengebung immer ein Problem haben. Und nun ist es so, dass viele Reiter mir sagen, ja, so ein Hohlkreuz, das hatte ich schon immer. Ja, das kann sein, aber du musst es nicht für immer behalten. Natürlich ist es so, je nachdem, wie alt du bist und wie etabliert dein Körper mit diesem Hohlkreuz in den letzten Jahren oder Jahrzehnten schon gelebt hat, dass es auch schwer sein kann, es aufzulösen, aber es ist möglich. Und das Gleiche gilt für den Rundrücken. Das heißt, Rundrücken, ne, wenn die Schultern eher vorkommen, du hast vielleicht schon fast das Gefühl, du machst so ein bisschen so einen Buckel. Überm BH-Verschluss, der Bereich des Rückens wird rund. Du hast auch das Gefühl, die Schulterblätter hinten schieben sich eher auseinander. Und das Brustbein verschwindet so in der Brust. Ja? Der Busen hängt wahrscheinlich dann auch schon eher so ein bisschen. Und du hast vielleicht sogar das Gefühl, die Pferdebewegung kommt gut durchs Becken, gut durch den Bauch bis nach oben. Aber ich sag mal, ab BH-Verschluss merkst du, das wird schwierig. Die Bewegung kommt nicht mehr richtig durch, oder du schwingst sie so nach hinten oben durch diesen etwas runden Rücken weg. Das sieht man manchmal auch. Das fühlt sich dann leider trügerisch sogar ziemlich locker an. Aber ich glaube, sobald man in den Spiegel guckt oder ein Video von sich sieht, merkt man, dass es da eine ganz falsche Bewegungsorganisation gibt. Der Rundrücken, auch da gilt wirklich in die Ursachenforschung zu gehen. Auch der Rundrücken kann ja ganz viele Ursachen haben. Anderes Thema sind Blockaden im Iliosakralgelenk. Auch das kann uns beim Reiten richtig behindern, weil sowas ja auch richtig wehtun kann. Oft kann der Bereich dann auch gar nicht mehr so gut angesteuert werden, weil er vom Nervensystem schon so ein bisschen, ich nenne das jetzt mal vereinfacht, ein Arbeitsverbot hat, weil er schon so belastet ist, schmerzhaft ist, ja, da einfach schon er viel damit zu tun hat, was da irgendwie los ist. Und das ist nicht der Bereich, also es ist einfach nicht der Moment, wo das Gehirn alle Kapazitäten dir freischaltet und sagt, ja, die Wetterlage ist super, let's go, sondern eher guckt, dass das Becken eigentlich so ein bisschen festgehalten wird, ruhiger ist, damit eben möglichst da auch erstmal nicht so viel Bewegung in den Bereich reinkommt, weil die im Zweifel dann eben auch wehtut. Das heißt, da kann so ein richtiger Teufelskreis entstehen. Nichtsdestotrotz geht es natürlich dann gerade darum, das Becken wieder zu mobilisieren. Und auch da schauen wir gleich mal, was kann denn die Ursache von solchen ISG-Blockaden sein? Und ich habe am Anfang schon gesagt, der steife Rücken, der ist echt nicht zu unterschätzen. Vielleicht hast du manchmal nur das Gefühl, wenn du morgens aufstehst, Mensch, irgendwie bin ich ein bisschen steif, ich werde wohl alt oder ach, das ist nur heute so. Aber ich kann dich dazu einladen, dass du nicht früh genug dieser Steifigkeit tatsächlich so ein bisschen entgegentrittst und ihr ein bisschen den Kampf ankündigst, indem du versuchst, wirklich deine Wirbelsäule mobil zu halten. Denn umso mobiler sie ist, umso ja, mehr wird dein Pferd es lieben, dich zu tragen, weil einfach die Bewegung des Pferdes ungestört durch die Wirbelsäule durchgehen kann und du natürlich ja auch ganz anders in der Präzision und im Timing deiner Hilfen agieren kannst, weil der ganze Rücken für dich sozusagen wie zur Verfügung steht. Und über Schmerzen möchte ich heute gar nicht ausführlich sprechen, das ist ein Thema für sich. Aber es ist ja klar, in dem Moment, wo du Schmerzen hast beim Reiten, ist das schon in sich eine blöde Sache. Weil wenn das Gehirn schon so überzeugt ist, dass die Lage so angespannt ist und das Gehirn so viel Schadensmeldungen kriegt, dass eben auch Schmerzen kreiert werden, dann kannst du ja davon ausgehen, dass die Sicherheitslage, die empfundene Sicherheitslage deines Gehirns schon so semi-gut ist. Sonst würde das Gehirn ja keine Schmerzen kreieren. Und immer dann, wenn die Sicherheitslage semi ist oder eben nicht tipptopp, wird auch Beweglichkeit eingeschränkt, wird manchmal sogar das Gleichgewicht eingeschränkt. Unsere Schnelligkeit, Reaktionsfähigkeit, Koordination, also all das, was wir beim Reiten brauchen, all die Kompetenzen, die wir brauchen, werden, wenn das Nervensystem in so eine Art Überlebensmodus rutscht, weil das Thema Sicherheit nicht ganz klar ist fürs Nervensystem, werden wir schlechter. Und natürlich führt genau dieses Schlechter dazu, dass die Lage sozusagen ja noch prekärer wird, weil wir haben ja schon Schmerzen. Jetzt wird auch noch unser Gleichgewicht schlechter, unsere Beweglichkeit schlechter. Und im Zweifel werden dann auch unsere Schmerzen mehr, weil das Nervensystem so viel Stress kriegt, dass es im Prinzip noch mehr davon kreiert, ohne dass in dem Moment tatsächlich technisch gesehen eigentlich irgendwo ein größerer Schaden vorliegt, der dann auch mehr wehtut. Das heißt, da ist ein ganz, ganz großer Bereich wirklich das Körpergedächtnis. Also auch welche Erinnerungen hat dein Nervensystem gespeichert zum Thema Reiten, auch zum Thema von bestimmten Bewegungen, also vielleicht Aussitzen, Übergänge. Vielleicht hast du dich selber schon mal sagen hören, so ich kann das nicht sitzen. Ich glaube, das hat jeder mindestens schon mal gefühlt oder auch laut ausgesprochen, dass ihr was geritten seid und dann habt ihr gemerkt, vielleicht am Anfang ging das noch und dann, boah, ich kann das eigentlich, wenn ich ehrlich bin, gerade gar nicht richtig sitzen. Und da muss man eben immer schon gucken, weil das kann am Körpergedächtnis liegen, ja, dass einfach dein inneres Reitbuch da schon so ein paar Einträge hat an Erfahrungen, wo du das nicht sitzen konntest. Und umso mehr Negativeinträge dein Reittagebuch an der Stelle hat gegenüber positiven Erfahrungen, wo du sitzen konntest, umso mehr wird das Gehirn in der Vorausahnung schon sagen, dass also in 80% der Fälle konnten wir das nicht sitzen. Also machen wir jetzt schon so ein bisschen SOS-Manöver, machen schon mal alle Schotten dicht, machen schon mal alles ein bisschen fest, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es diesmal auch nichts wird, ist ja ziemlich hoch. Und dann rattern wir im Zweifel schon mit einem festeren Körper in den Übergang. Ja, und machen einmal mehr die Erfahrung, dass uns dieser Übergang schwer fällt. Und aus diesem Teufelskreis rauszukommen, ist gar nicht so einfach. Aber es gibt tatsächlich für alle Themen, die ich jetzt genannt habe, egal ob Hohlkreuz, Rundrücken, Rückenschmerzen, ISG-Blockaden, ein steifer Rücken oder alles, was Beckenbeweglichkeit und Hüftbeweglichkeit betrifft, eine Ursache, die dahinter stehen kann. Und das ist eine Verkürzung des sogenannten großen Hüftbeugers, dem Iliopsoas. Der verbindet das Becken mit dem Bein und dem unteren Rücken und kann verkürzt sein, kann vor allen Dingen chronisch verkürzt sein. Das kann der sein, weil du schlichtweg einfach zu viel sitzt. Ja, wenn du ganz, ganz viel sitzt, viel Auto fährst, dann kann es sein, dass dein Psoasmuskel einfach schon mal so eine Grundverkürzung hat. Es kann aber auch sein, dass durch Fehlhaltungen, durch Schiefen der anfängt zu halten, obwohl er eigentlich ja wie ein Muskel das tun soll, in der Anspannung und in der Entspannung arbeiten soll. Aber auch durch Fehlhaltung kann es sein, dass der Psoasmuskel in eine Überlastung kommt. Und der wichtigste Punkt, mit dem ich mich sehr beschäftigt habe in der Vergangenheit, ist aber, dass der Psoasmuskel auch der sogenannte Muskel der Seele ist, weil er auf Stressreaktionen reagiert. Und wie reagiert er darauf? Indem er sich festmacht. Er ist nämlich der Muskel, der mit anderen hauptzuständig dafür ist, dass du Flucht- und Kampfaktionen ausführen kannst. Und nun ist es ja leider so, dass unser Nervensystem nicht so richtig gut filtern kann, ob die Säbelzahn-Tiger-Bedrohung wirklich da ist. Ja, wenn der Säbelzahntiger vor uns stehen würde, wäre das eine klare Sache. Aber der Stress, den wir meistens heute empfinden, ist ja sehr subtil. Das kann sein, dass wir irgendwas in Social Media gesehen haben, was wir nicht so gut vertragen haben, was uns irgendwie bewegt, was uns triggert. Ja, was also eigentlich auch so eine Art inneren Flucht- oder Kampfreflex auslöst, aufgrund von unseren ja, vorhergegangenen Erfahrungen oder auch, dass einfach unser Leben stressig ist. Die Welt, die ist komplex heutzutage, unser Leben ist komplex. Wir haben meistens richtig viel auf der Uhr, was wir schaffen müssen. Und es kann sein, wenn du in so einer chronischen hohen Taktung lebst, wo du das Gefühl hast, du räumst nur noch Kühe vom Eis und es fehlt eigentlich der Moment zum Pause machen, es fehlt der Moment zum Ausatmen. Und du hast das Gefühl, du läufst wie so ein Uhrwerk, und bist sehr im Funktionieren, dann kann es gut sein, dass auch dieser Zustand den Psoasmuskel verkürzt. Und das merkst du am Anfang nicht. Vielleicht merkst du es eben, indem du so ein bisschen mal dich fester fühlst, steifer fühlst. Vielleicht zieht auch mal so ein bisschen die Hüftregion oder der untere Rücken. Aber es ist nicht so, dass der Psoas bei dir anklopft und sagt, hallo, Achtung, ich bin auf dem Weg, mich chronisch zu verspannen. Sondern tatsächlich merkst du es dann oft erst, wenn es eben schon, ja, eine Verspannung ist, die auch älter ist, im Zweifel Jahre oder Jahrzehnte alt, dass du das Gefühl hast, du hast ein Hohlkreuz. Und wenn du in den Spiegel guckst und sagst, naja, bisschen vielleicht, ja, oder im Spiegel selber siehst du es eigentlich noch nicht, dann leg dich gerne mal auf den Rücken, auf den Boden und guck einfach mal so, wie viel Platz ist da unter deinem Rücken, wenn du dich nicht neu hinsortierst und versuchst, irgendwie den unteren Rücken runterzudrücken. Und ich sage mal ganz gerne, unter dem unteren Rücken sollte so eine kleine Ameisenstraße durchpassen. Das heißt, wir wollen jetzt nicht den hundertprozentigen Vollkontakt. Ja, es darf da schon so eine Ameisenstraße Platz haben. Aber wenn du richtig in der Luft hängst, während du auf dem Boden liegst, dann ist es schon ein Zeichen dafür, dass auch der Psoas verkürzt ist. Und ich werde ein kleines Video machen mit einem Psoas-Test, wo du tatsächlich für dich jetzt ganz konkret mal gucken kannst, ist mein Psoas verkürzt? Denn wenn der Psoas verkürzt ist, dann kann er ein Hohlkreuz kreieren, weil er gleichzeitig sozusagen am Beinansatz zieht und am unteren Rücken. Und das in sich macht dich einmal kurz und steif in der Lende. Das heißt, du hast das Gefühl, irgendwie Hüft- und Beckenbeweglichkeit ist deutlich eingeschränkt. Und es kann eben auch sein, dass der untere Rücken entweder einfach sich nur immer angespannt fühlt, vielleicht aber auch anfängt weh zu tun oder in Richtung des Hohlkreuzes nachgibt. Und es gibt eine ganz spannende Untersuchung in den USA, die im Moment nochmal sozusagen versucht herauszufinden, welche Zusammenhänge gibt es denn zwischen Stress und Rückenproblemen im unteren Rücken, mit der Vorannahme, dass der Psoas dafür zuständig ist. Und die Untersuchung geht so weit, dass sie gucken wollen, inwieweit kann man auch die traumatischen Erfahrungen eines Klienten sozusagen verlinken zu den Rückenproblemen, die er hat und Hüftproblemen. Da passiert im Moment ganz viel. Das ist sehr, sehr spannend. Und für dich bedeutet es einfach erstmal, dass ein Hohlkreuz nicht für immer ist. Denn die gute Nachricht ist, man kann den Psoasmuskel entspannen. Was ist mit dem Rundrücken? Der Rundrücken ist ja beim Reiten mindestens so störend wie das Hohlkreuz, weil die Bewegung hier oben durch unsere Brust nicht richtig durchfließen kann. Das beeinflusst manchmal auch unsere Zügelführung. Wir verlieren so ein bisschen das, was wir den unabhängigen Sitz nennen. Ja, deswegen ist ein Rundrücken genauso ernst zu nehmen wie ein Hohlkreuz, auch wenn er sich anders äußert. Ja, du wirst aber dann auch nicht so richtig gut aufrecht sitzen können. Die Bewegung wird einfach durch die Brust nicht so gut durchkommen, nicht so gut in den Kopf kommen. Es kann sein, dass du deswegen die Halswirbelsäule immer ein bisschen wie festhalten musst, weil einfach in der Brustwirbelsäule das Ganze schon nicht ganz so fließt, wie es soll. Und interessanterweise, obwohl ja die Brustwirbelsäule, also der Bereich der Schulterblätter, Brustbein, da wo sich das dann äußert, also alles ab BH-Verschluss nach oben, da denkt man, das ist ja weit weg vom Psoas, wenn der im Becken liegt und das Bein mit Becken und unterm Rücken verbindet. Warum hat aber auch das damit zu tun? Und das ist ganz einfach erklärt letztendlich, dass es eine muskuläre Verbindung gibt zwischen dem Psoasmuskel und dem Zwerchfell. Die setzen nämlich an den gleichen Wirbelkörpern in der Lendenwirbelsäule an. Und dadurch gibt es eine direkte Übertragung. Heißt, ist der Psoas verkürzt, ist oft das Zwerchfell verkürzt, beziehungsweise fest und verspannt. Und das führt oft zu so einem runden Rücken und dass die Bewegung da gar nicht so richtig durchkommen kann. Ganz, ganz wichtig. Nach unten hin können wir auch noch mal gucken. Der Psoas verbindet ja sich sozusagen auch in Richtung der Beine, also die Becken-Bein-Verbindung. Und die Muskulatur, die da natürlich jetzt auch wichtig ist, sind einmal die Po-Muskeln, also der Gluteus zum Beispiel, genauso aber wie die Vorderseite unseres Oberschenkels, der Quadrizeps oder eben auch die Innenseite der Oberschenkel, die Adduktoren. Da passiert ja ganz viel. Auch der Piriformis ist hier ein ganz, ganz wichtiger Muskel. Und man kann davon ausgehen, dass all diese Muskeln mit reagieren, wenn der Psoas in der Mitte sozusagen sich zusammenzieht wie eine Raupe. Und das macht der Psoasmuskel tatsächlich sehr, sehr gern. Manchmal sogar eben auch dann, wenn er manuell bearbeitet wird. Das heißt, es kann sein, dass wenn dein Massagetherapeut da vielleicht Hand anlegt, auch sagt, oh, der Psoas, der ist aber ordentlich fest, den löse ich mal. Dann kann es sein, dass im Endeffekt der Psoas sich noch mehr zusammenzieht, wie so eine Raupe, die man anfängt, ja, weiß ich nicht, mit dem Finger anzustupsen. Denn der Psoas, und das ist meine Erfahrung aus 15 Jahren mit einer Methode, die sich neurogenes Zittern nennt, dass der Psoasmuskel nicht so richtig gerne manuelle Therapie mag. Manchmal kann das funktionieren, vielleicht auch eher dann, wenn deine Psoasverspannung aufgrund von viel Sitzen ist. Dann ist das ja vielleicht, sagen wir mal, ein technisches Problem. Das Nervensystem hat in dem Moment nicht wirklich ein Problem, sondern es ist einfach, dass du zu viel in einer Haltung bist im Sitzen und dadurch gibt es eine Psoasverkürzung, relativ pragmatisch und die kann man vielleicht manuell auch lösen. Und der Körper fühlt sich unterstützt und dann veränderst du vielleicht ein bisschen deinen Alltag, dass du nicht mehr so viel sitzt. Und dann kann es auch sein, dass du so eine Psoas-Verspannung relativ einfach auflösen kannst. In meiner Erfahrung ist das aber ganz selten der Fall, dass es wirklich einfach so eine einfache Sache ist, weil der Psoas diese besondere Bedeutung hat, eben, ja, dein Stressmuster mitzutragen und sich mitverantwortlich zu fühlen, wie viel Stress du im Leben hast, wie viel du gefühlt in Flucht- und Kampfaktionen im Alltag unterwegs bist. Und ist der erstmal so richtig daueraktiviert, kommst du aus dieser Schleife gar nicht so richtig raus, weil das Nervensystem, wenn es denn dann ganz gut alles funktioniert, mit diesem Unterdauerstrom sein, hält im Zweifel auch an dieser Strategie fest. Denn Veränderung mag das Nervensystem in der Regel nicht, sondern lieber das sichere, bekannte Fahrwasser. Auch wenn dieses Fahrwasser nicht das Fahrwasser deiner Träume ist, sondern eher so ein Sicherheitsfahrwasser. Würde dein Nervensystem sagen, wir halten an der Verspannung fest, weil sie hat uns durch all diese stressigen Zeiten oder auch traumatischen Erfahrungen begleitet. Wir haben es überlebt. Das ist immer die Priorität Nummer eins deines Gehirns, dein Überleben zu sichern. Egal wie, egal mit welchen Nebenwirkungen und egal letztendlich, wie du dich dabei fühlst. dass wir mehr wollen vom Leben als im Prinzip unser Gehirn, was einfach nur das pure, nackte Überleben absichern will. Das führt dann durchaus manchmal ein bisschen zu einem Konflikt. Und deswegen liebe ich die Methode neurogenes Zittern, weil sie aus innen heraus geschieht. Ich bin ausgebildet in der sogenannten TRE-Methode. Das steht für Tension and Trauma Releasing Exercises. Das ist eine Methode, die aus den USA kommt. Und ich bin noch von Dr. David Bircelli persönlich ausgebildet worden vor tatsächlich 15 Jahren. Also wirklich, wirklich lange. Ich kenne TRE seit 2010, arbeite damit und habe es wirklich lieben gelernt. Für mich war es der eine Baustein, der für mich ganz, ganz viel verändert hat und in den letzten 15 Jahren auch ich wahnsinnig schöne Kundenreisen begleitet habe, wo die Lösung im Psoas-Muskel wirklich riesen Dinge verändert hat, die vorher stagniert haben, egal was der Kunde gemacht hat. Und deswegen möchte ich dir ganz viel Mut machen, dass die Arbeit mit dem Psoas und vor allen Dingen das neurogene Zittern wirklich ja ein ganz, ganz großer Schlüssel sein kann. Und wenn du Lust hast, dann komm gerne zum Live-Talk. Der findet immer wieder statt, jetzt ganz aktuell. Heute Abend am 6. Februar 2025 um 20 Uhr. Den Link zur Anmeldung, den setze ich dir hier in die Shownotes. Aber ich mache immer wieder so einen Live-Talk, wo ich über meine Erfahrung aus 15 Jahren neurogenem Zittern erzähle, dir die Methode vorstelle, auch darüber spreche, was genau ist das Körpergedächtnis. Ich habe das hier und da heute schon so ein bisschen angekratzt, aber da gibt es ja im Zweifel noch ganz viel mehr dazu zu sagen, sodass du dir das auch so ein bisschen vorstellen kannst, warum denn diese Methode jetzt auch nachhaltig den Psoas lockern kann und somit auch nachhaltig auf dein Hohlkreuz, dein Rundrücken, deine Rückenschmerzen, deinen Steifrücken oder auch deine ISG-Blockade wirken kann. Vielleicht fragst du dich, das ist ja alles gut und schön und da sollte ich auch mal bei einem Live-Talk dabei sein, aber was kann ich denn jetzt ganz konkret tun? Ich habe Rückenschmerzen, ich merke im Sattel, ich störe mein Pferd, mein Rücken ist fest. Was kannst du tun? Und da habe ich einfach mal so drei Tipps für dich. Das erste ist wirklich Entspannung. Versuch über die Atmung immer wieder deinen Körper zu entspannen. Und dann schau auch so, warum bist du angespannt? Also bist du angespannt einfach schon in dem Moment, wo du aufsteigst? Bist du eigentlich schon angespannt, bevor du aufsteigst? Ist das einfach schon, wie dein Körper sich morgens anfühlt, wenn du aufwachst? Oder hast du irgendwo auch Sorgen oder Gefühle im Sattel, wo du merkst, die lassen dich während des Reitens vielleicht anspannen? Dann kannst du nochmal überlegen, ob die Aufgaben, die du dir stellst, ob die vielleicht auch im Moment zu schwierig sind, zu herausfordernd, dass du die mit deinem Pferd nicht so leicht lösen kannst, dann guck mal, dass du es dir einfach ein bisschen leichter machst und du könntest dir tatsächlich einfach alle paar Meter sagen, den Rücken entspannen, einmal tief ausatmen, um auch deinen Schwerpunkt wieder nach unten fallen zu lassen in Richtung Becken. Denn wenn wir angespannt sind, verspannt sind, wenn der Psoas verspannt ist, dann passiert eigentlich immer eine Sache und zwar kommt unser Schwerpunkt hoch. Und genau das wollen wir ja nicht, weil dann sitzen wir nicht mehr so gut zentriert verbunden auf dem Pferd, sondern so ein bisschen, ich nenne das immer das Fähnchen im Wind. Ja, wir haben dann auch nicht so eine gute Balance oder so eine gute Gleichgewichtssituation. Das heißt, ganz simpel und einfach immer mal wieder auszuatmen, den Rücken bewusst zu entspannen, die Schultern vielleicht auch mal kreisen zu lassen und dir erstmal bewusst darüber zu werden, was passiert. Also was ist schon sozusagen so, bevor du aufsteigst? Ja, vielleicht, wenn es jetzt um ein Hohlkreuz geht, merkst du, okay, ich habe das Hohlkreuz auch schon, bevor ich aufsteige. Oder kippst du eigentlich erst in ein Hohlkreuz in dem Moment, wo du aufgestiegen bist? Und dann wäre die Frage, dass du unbedingt deinen Sattel überprüfen musst, wenn nämlich dein Sattel dir zu klein ist oder für die Art deines Pos ein bisschen wie zu tief hinten zu hoch geht. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Aber es gibt so die Tendenz, zumindest in den Dressursätteln, dass die immer tiefer werden, hinten immer höher werden, sodass das Becken sich da nicht mehr viel bewegen kann. Und wenn dann dein Sattel nicht groß genug für dich ist, sodass dein Po sich tatsächlich dort auch hinein entspannen kann, dann kriegst du eigentlich das Steißbein gar nicht mehr richtig abgesenkt, sondern wirst, ich sag mal, fast durch den Sattel ein bisschen in eine Art Hohlkreuz gedrückt. Also auch das darfst du tatsächlich noch mal ganz aktiv überprüfen, ob vielleicht auch dein Sattel dir Rückenprobleme macht. Interessant wäre ja da mal zu gucken, wenn du vielleicht auch mit einem Pad reitest, kriegst du da genauso Rückenschmerzen? Kannst du da mit deinem unteren Rücken anders arbeiten? Ist der mehr ansteuerbar? Was macht deine Brustwirbelsäule? Also da vielleicht auch den Sattel mal überprüfen, ja, und vergleichen mit dem Pad und einfach mal gucken, wie ist es denn? Und der dritte Punkt ist, dass du wirklich einfach einmal gucken kannst, bist du überhaupt physiologisch übereinander aufgebaut? Also sind die Bausteine alle gut übereinander ausgerichtet? Oder hast du schon das Gefühl, irgendwo ist so ein Baustein ein bisschen verrutscht und dadurch gibt es auch so eine klassische Schiefe, vielleicht in der Taille, vielleicht bist du eingeknickt, vielleicht merkst du aber auch so in den Schultern gibt es irgendwie eine Schiefe. Das überprüfe nochmal. Und guck immer wieder in den Spiegel, lass dich filmen, lass dir Feedback geben von deiner Reitlehrerin, dass du einfach der Sache da auch schnell auf die Schliche kommst. Denn wenn du mit deinem Rücken, so wie er vielleicht im Moment ist, dann viel reitest und die nötige Stoßdämpfung ist eigentlich nicht mehr da, weil der Rücken so festgehalten ist, dass er in sich gar nicht mehr richtig arbeitet, dann ist das nicht nur fürs Pferd eine mäßig schöne Reiterfahrung, sondern tatsächlich eben auch für dein Nervensystem. Das, was dein Körper sich merkt, ist, dass diese Stöße beim Reiten sich nicht gut anfühlen, dass deswegen der Körper im Zweifel es logisch findet, noch mehr zuzumachen, um eine Art künstliche Stoßdämpfung durch Festhalten zu erreichen, die aber ja genau am anderen Ende ist von dem, was wir wollen, nämlich der Losgelassenheit und dieser Idee, dass die Pferdebewegung so total schön durch uns durchschwingen kann. Wichtig ist, dass du dann einfach auch noch mal guckst, so wie ist es eigentlich mit der Beweglichkeit? Wie ist so die Beweglichkeit der Mittelpositur und des Beckens, aber auch wie stabil bist du auch in der Mittelpositur? Ja, weil Reiten ja wirklich immer ein guter Sitz, die Mischung ist aus Spannkraft, aus Aufrichtung, aus Stabilität, aber beweglich. Und damit du diese das ja herstellen kannst, ist einfach immer noch mal wichtig, dass du genau darauf Acht gibst, zu gucken, wo muss ich vielleicht auch stabiler sein, um wieder mehr loslassen zu können, weil es nicht immer nur um Loslassen geht. Das heißt, ich bin jetzt schon am Ende dieser Episode. Es gibt einen zweiten Teil, das in 2 Wochen zum Thema Beckenboden. Denn wenn wir über diese ganzen Verbindungen sprechen, Becken, Rücken, Beine, Hüfte und gerade so um das Thema Beweglichkeit, Ansteuerbarkeit und auch der große Begriff der Stabilität, also genau das, was Spannkraft und Losgelassenheit ist, dann darf Wissen über den Beckenboden nicht fehlen. Also Teil 2 zum Thema Beckenboden kommt in 2 Wochen. Ich wünsche dir und in der nächsten Folge, ja, egal wann du diese Folge hörst, die nächste Folge ist zum Beckenboden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören, beim Umsetzen. Sei gerne dabei heute Abend im Live-Talk. Oder ja, beim nächsten Mal trag dich auf die Warteliste ein. Der Link hier in den Shownotes wird immer aktuell sein. Das heißt, du kannst einfach darauf klicken und gucken, wann ist der nächste Termin. Und dann freue ich mich, wenn du das Thema angehst und wenn du nicht mehr zu denen gehörst, die sagen, ja, mit meinem Hohlkreuz bin ich gefühlt schon geboren oder mein Rundrücken, der gehört zu mir. Ja, oder ich werde halt jetzt so ein bisschen alt und steif. Oder die Schmerzen, an die habe ich mich schon gewöhnt. Ja, nein, sei mutig. Trau dir zu, dass du das verändern kannst. Es ist nie zu spät für den ersten Schritt. Und dafür wünsche ich dir ja einfach ganz viel Power, dass du den gehst. Alles andere kommt wie ein Dominoeffekt danach. Bis dahin, alles Gute für dich und dein Pferd.